Also wir leben in einer Zeit,
wo es viele Geschichten gibt, in denen im Grunde eine Gruppe sich gegen den Rest der anderen verschworen haben und insbesondere gegen mich selber irgendwo. Also, ob ich nun Teil des Volkes bin, Teil der Welt bin, gegen die sich die Reichen oder die Mächtigen eben verschworen hat, auf jeden Fall, ich bin irgendwo derjenige, der das Opfer ist, und diese anderen, muss man so sagen, sind meine Feinde. Allerdings muss man gar nicht so weit in solche Geschichten hineingucken. Dieses, alle sind irgendwo gegen mich, das kann man auch in seinem eigenen Umfeld erleben. Von einem jungen Mann hörte ich das vor einiger Zeit. Er hatte eine Anhäufung von Kritik und Gegenwind erlebt, in der Familie, im Freundeskreis und in der Arbeitsstelle. Und als sich dann die Frau von ihm trennte, kam er zu der Frage, wie soll ich damit denn umgehen? Irgendwie ziehe ich mich jetzt einfach immer weiter zurück? Ist das die Lösung, die da richtig ist? Diese Zunahme an Unzufriedenheit gibt es ja nicht nur im persönlichen Leben. In Deutschland gibt es ganz große Gruppen von Unzufriedenen. Wir sehen sie in den extremen politischen Parteien, im linken Spektrum zurzeit weniger als im rechten Spektrum. Dort, wo man sich eben fragt, ob ich noch genug Lebensraum habe, ob mir die Arbeit oder die Luft zum Atmen genommen wird, ob ich überfremdet werde, ob mir die Freiheit genommen wird oder sogar meine Kultur ausgelöscht wird. Und wie ist das dann mit uns, gerade uns als Christen? Sollen wir ruhig bleiben und unsere Unzufriedenheit einfach den Fernsehbildern entgegenrufen? Warten wir einfach auf bessere Zeiten? Warten wir auf die Wiederkunft unseres Herrn? Wie lange schauen wir der Ungerechtigkeit, der zunehmenden Unzufriedenheit, der wachsenden Einfeindung in dieser Welt zu? In der Bibel lese ich, dass das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, schon angebrochen ist. Mit dem ersten Kommen Jesu Christi auf diese Welt ist es kein Wunschtraum mehr. Es ist da, dieses Reich Gottes. Ja, es ist noch nicht vollkommen da, aber wir sollen es uns immer wieder vor Augen malen und insbesondere dieses Reich im Herzen haben. Das Reich Gottes wird nicht nur dadurch erkannt, dass Menschen sich zu Jesus bekehren. Nein, es soll ja in alle Bereiche unseres Lebens hineinwirken und aus unserem Leben herauswirken und so in dieser Welt aufleuchten. Wir dürfen also nicht einfach nur in unseren Sesseln bleiben und uns dort zurückziehen. Wir sollten uns für dieses Reich einsetzen, damit es in der Welt strahlen kann und sie ausleuchten kann. Das ist die zentrale Botschaft, die das Evangelium ausmacht. Ja, diese Welt kann sich verändern durch die Kraft des angebrochenen Reich Gottes. Menschen sollen umdenken, umkehren. Wir haben die Möglichkeit, Buße zu tun. Ganze Völker können unter den Einfluss dieses Reiches Gottes kommen. Gott hat durch Jesus Frieden gestiftet. Und zwar nicht nur einen Frieden für meine und für deine Seele, nicht nur für die Gläubigen aller Zeiten, sondern er hat einen Frieden gestiftet für die Welt, für den Kosmos. Und wer sich noch an Weihnachten zurückerinnern kann, der weiß, dass das schon die Engel gesungen haben, als sie bei der Geburt Jesu vom Frieden auf Erden gesprochen haben, gesungen haben. Und auch die alttestamentlichen Propheten haben davon gesprochen, als sie den Messias, den Friedenfürst, angekündigt haben, in Jesaja 9, Vers 5 zum Beispiel. Also, liebe Geschwister, das, was dort am Kreuz passiert ist, das betrifft die ganze Welt, den ganzen Kosmos. Der Apostel Paulus bringt es in einem Brief an die Kolosser folgendermaßen auf den Punkt. Da sagt er, ich habe ein bisschen Probleme, da ich hier... Ja. Denn es hat Gott wohlgefallen. Funktioniert jetzt wieder das Mikro? Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alle mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte, durch sein Blut am Kreuz. Kolosser 1, die Verse 19 und 20. Im Klartext, weil ich gerade gesagt habe, Durch Jesus Christus sollen alle versöhnt werden und zu einer neuen Einheit verbunden werden. Alles das, was zurzeit gegeneinander streitet, das soll zu einer Einheit zusammengeführt werden. Es soll in ihm geeint werden zu einem einzigen Ziel. Und darum sind wir nicht dazu berufen, einfach unsere Unzufriedenheit in dieser Welt in uns hineinzufressen. Wir sollen auch nicht den Kopf schütteln und abwarten, so nach dem Motto, Hauptsache wir dürfen als Gemeinde noch missionieren und unsere Gottesdienste feiern. Das ist nicht das, was Jesus selig preist. Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Matthäus 5, Vers 9. Friedensstifter, das sind dann nicht die Leute, ich kann mich auch dann hinterstellen und hier rübersteigen. Florian, hast du jetzt dieses Mikro? Gott, alles klar. Also, liebe Geschwister, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Friedensstifter, das sind nicht die Leute, die stiften gehen, wenn es plötzlich kribbelig wird, sondern die Leute, also die im Sinne eines Rückzuges, es sind die Leute, die wirklich am Frieden arbeiten. Also Jesus geht es nicht darum, jetzt noch eine neue Demo auf dieser Welt zu installieren, sondern ihm geht es darum, dass wir Frieden schaffen auf dieser Welt. Dass eine neue Friedensqualität in diese Welt hineinzieht. In diese zerstrittene und vom Krieg übersäte Welt. Und dabei geht es darum, aktiv an diesem Frieden mitzuarbeiten. Weil dieses selig bei manchen Übersetzungen wie der Elberfelder Schlachter und Neues Leben als glückselig übersetzt wird, habe ich die Predigt vom Glück der Friedensstifter genannt, weil es wirklich ein Glück ist, an dem wir miteinander arbeiten können. Aber was bedeutet denn das nun konkret, Friedensstifter zu sein? Was bedeutet es, nicht feindselig zu sein, sondern konstruktiv am Frieden in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt, in unserem Land und in dieser Welt beizutragen? Wie stiften wir den Frieden als Gemeinde und wie jeder Einzelne und jede Einzelne von uns? Kennt ihr dieses Symbol? Schwerter zu Pflugscharen? Es entstammt der Friedensbewegung. Wenn ich richtig informiert war, wurde es erstmalig in der DDR. Dann nahm es seinen Anfang und dann wurde es auch im Westen aktiv genutzt. Der Mann selber ist noch wesentlich älter. Soweit ich weiß, ist das eine Statue, die die Sowjetunion damals vor das Gebäude der UN gestellt hat und noch an einigen anderen Stellen. Ich glaube, dreimal gibt es diese Statue. Dieser Mann, der aus dem Schwert dort einen Flug schaffen soll. Zitiert wird da Micha 4, Vers 3, wo steht, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und gerne fügt man dann noch den Teil dazu und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird die Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegführen nicht mehr lernen. Also eine Vision, die wir aus der Bibel kennen. Ist das nun ein Zustand, den wir erleben werden oder nie erleben werden? Ist das eine Illusion in der Bibel? Kommt dieses Reich Gottes, das Friedensreich? Sind die Strukturen hier schon da, durch uns, die Friedensstifter? Ich würde es mir wünschen, aber leider ist es so, wenn man sich den Vers genauer anschaut, dann in Micha 4, Vers 3 heißt es eigentlich, und er wird richten zwischen den vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Krieg führen nicht mehr lernen. Er selber, also Gott selber, wird als Richter auftreten zwischen den Völkern. Er wird richten und Recht sprechen. Konflikte wird es heute wie auch zu der Zeit immer geben. Die können eintreten. Aber wenn Gott selber da ist, wird er Recht sprechen. Wird er derjenige sein, der sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und die Völker werden sich danach richten und dann wird jedes Schwert in einen Pflugschar umgeschmiedet werden können. Ich finde das eine wunderbare Vorstellung, wenn ich mir sagen kann, hey Leute, da wird ein Gericht spricht ein Urteil und wir haben es ja jetzt erlebt, dass zum Beispiel gegen die Israelis ja auch ein Urteil gesprochen wurde in der Sache mit dem Gazastreifen, wo es zum Beispiel darum ging, dass auch die Hamas die Geiseln bitte schön freilassen soll. Halten Sie sich einfach nicht dran an das, was in dem Urteil drin steht. Wenn dann ein Richter da ist, der ein Urteil spricht und dieses Urteil wird erfüllt, das muss eine unendlich schöne Zeit sein, wenn da wirklich dann dadurch dieser Frieden einkehren kann und die Schwerter umgeschmiedet werden können. Er selbst, Gott wird Richter werden. Leider ist es jetzt nicht so, deshalb schreibt Paulus in Römer 13 zum Beispiel, einer ganz interessanten Stelle, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Ganz schön harter Tobak, finde ich. Ich meine, man mag über unsere Regierung denken, was man will. Wir können wenigstens noch von dem Segen reden, dass wir in einem Land sind, wo die Regierung gewählt wird. In anderen Ländern sitzen da einfach Präsidenten, nennen sie sich, die eher Alleinherrscher sind und über Tod und Leben entscheiden und mal eben Leute verschwinden lassen können und umbringen lassen können, nur weil sie eine falsche Meinung haben. Und das sind gar nicht so wenig Länder auf dieser Erde. Und hier sagt er, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Er zieht es dann weiter schon auf die positive Richtung, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Grundsätzlich ist es so, dass Gott uns Obrigkeit gibt. Die Frage ist natürlich, was macht die Obrigkeit daraus? Und nicht jede Obrigkeit ist zu 100% zu unterstützen, aber erstmal ist es gut, dass es eine Obrigkeit gibt. Und in diesem Sinne sagt Paulus dann auch den Römern, die ja auch unter einem Herrschaft leiden mussten. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt den Anordnungen Gottes, die ihr aber widerstreben, ziehen ihr selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Hier haben wir das Schwert, was heute vorhanden ist und was auch geführt wird. Paulus geht hier von einem Auftrag Gottes aus, in dem es eine schwerttragende Dienerin in dieser Welt gibt. Ja, nicht jede Obrigkeit ist wirklich direkt Diener Gottes. Bei manchen ist das nur rudimentär vorhanden. Das stimmt. Aber es bleibt festzuhalten, es gibt diese schwertragende Dienerin in der Welt. Jesus selber sagt übrigens so etwas Ähnliches zu seinen Jüngern in Lukas 22, 36 bis 38. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche, und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Das, was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Es geht nicht darum, dass Jesus gesagt hat, ab sofort sollen wir uns alle bewaffnen und jeder mit seinem Schwert oder heutzutage mit der Maschinenpistole hier irgendwo herumrennen. Aber es geht schon darum, dass eben diese Welt doch nicht befriedet ist, dass es doch dort Kämpfe in verschiedene Richtungen geht. Und es war ja so, Als seine Jünger dann die Schwerter gekauft haben, hat er gleich gesagt, nee, es ist gut. Und als Petrus da bei seiner Hinrichtung angefangen hat, das Schwert wirklich zu zücken und dort jemandem das Ohr abgehauen hat, um Jesus zu schützen, da hat er es sofort unterbunden und hat gesagt, das ist nicht den Weg, den wir hier jetzt gehen. Also, in diesem Sinne wird es manchmal nur Frieden in dieser Welt heute geben, weil es Stärkere gibt, die ihn garantieren, bis Gott selber eben kommen wird und die Gerechtigkeit nach Micha 4, Vers 3 zum Beispiel herstellen wird. Und so muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es in Deutschland zum Beispiel eine Polizei gibt, die dort eine Waffe trägt und mich im Zweifelsfalle beschützen kann. Ich habe welche in meiner Gemeinde gehabt, die waren Polizisten und denen habe ich nicht gesagt, ab sofort müsst ihr Pazifisten sein und alle Waffen niederlegen, weil wir brauchen einen gewissen Schutz schon bei uns. So dass ich keine Angst haben muss, auf der Straße mal ebenso getötet zu werden, nur weil es Spaß macht. Und Ähnliches gilt auch unter bestimmten Umständen für Soldaten. Auch sie können Christen sein und da ist es dann letzten Endes die Entscheidung jeden Einzelnen, wozu er berufen ist und in welcher Aufgabe und Auftrag er dann steht. Aber schauen wir jetzt von dieser politisch-gesellschaftlichen Situation zu uns Einzelne hin. Jesus war keiner, der uns als Gemeinde, uns als Einzelnen den Auftrag gegeben hat, in Häkchen das Schwert zu tragen. Denn wenn ich bei ihm nachlese, lese ich in Matthäus 5, 38 bis 48 genau das Gegenteil. Da sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Aug um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstrehen sollt dem Übel, sondern sage, wenn jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm auch zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der dir von dir etwas borgen will. Da sind schon mal ganz viele praktische Hinweise zur Freundlichkeit, zur Hilfsbereitschaft, sogar zur Deeskalation. Und dann kommt der große Hammer, den er sagt, ihr habt aber gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Lohn werdet ihr haben? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Also uns als einzelnen Menschen, dir und mir, in unserem Umfeld sagt Jesus nicht, greift zum Schwert und vernichtet alle die, die euch was Böses getan haben. Ganz im Gegenteil sagt er, wir sollen Friedensstifter sein. Das ist der Kern dessen, was in dieser Aussage drinsteht. Sogar dadurch, dass wir Liebe zu den Feinden haben. Spannend ist, wie er diesen Kern genau sagt. Da heißt es nämlich, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Er spricht davon, dass auch Gott seine Sonne aufgehen lässt über Gerechte und eben auch über Ungerechte. Sonne und Regen, das sind die Kräfte des Lebens auf dieser Erde. Sie geben einfach Leben ohne Unterschied, sowohl den Bösen als auch den guten Leuten, den Feinden und den Freunden zugleich. Sonne und Regen sind offensichtlich nicht daran interessiert, ob wir hier besonders nett sind oder ob wir gerade Krieg haben, ob wir in Clinch mit irgendjemandem liegen oder eben nicht. Sie werden einfach gegeben, damit Leben gelingen kann. Und genau so soll diese Feindesliebe unsere Feindesliebe, alle Feindschaft überwinden und dem gemeinsamen Leben dienen. Wisst ihr, der Hass treibt eine Spirale der Gewalt und des Todes immer weiter. Wie du mir, so ich dir, das trifft nicht die neue Ethik des Heilands Jesu. Jesus predigt eine Ethik der Zuvorkommenheit, der Kreativität. Ich reagiere nicht mit Bosheit auf das, was der andere mir gegeben hat. Ich lasse mir durch sein Handeln nicht vorgeben und vorschreiben, wie ich handeln soll oder gar wer ich bin. Jesus bringt uns den Frieden zum Weitergeben. Von Wind und Sonne habe ich eine Geschichte gehört, da redeten sie davon, wie sie einen Mann dazu bekommen wollten, den Mantel auszuziehen. Und der Wind hat einfach gesagt, ich werde ordentlich pusten und dann wird er den schon weglegen, weil der wie ein Segel wirken wird und der mit seinem Mantel nicht weiterkommt. Ihr grinst, weil ihr wisst schon, wie es weitergeht. Der Wind pustet und pustet. Und was hat der Mann getan? Er hat sich immer weiter eingewickelt. Aber als dann die Sonne kam und ihn angestrahlt hat, da hat er seinen Mantel geöffnet und ihn weggelegt und ihn ausgezogen. Wisst ihr, in unserer Welt ist es nicht immer leicht. Gottes Reich ist angebrochen, aber der Richter ist noch nicht sichtbar hier mit seinen Urteilen. Aber was wir hier haben, das ist seine Liebe. Sie scheint bei uns. Und sie kann auch durch uns hindurch scheinen in diese Welt hinein. Und selbst wenn es so wirkt, dass die ganze Welt sich gegen uns verschworen hat, zwei Dinge wissen wir. Das eine ist, da ist ein Gott, der uns liebt. Da ist ein Gott, der zu uns steht. Da ist ein Gott, der da ist, dessen Liebe in uns wirken kann, dessen Liebe uns erwärmt und von dieser Wärme wir weitergeben können. Und das andere ist, dass es einen Gott gibt, der auch für die Gerechtigkeit hier sorgt. Das heißt, der auch für unsere, für meine Gerechtigkeit hier sorgt. Diese Welt wird nicht ungerecht bleiben. Es wird ein Urteil gesprochen. Aber nicht wir sprechen es, Gott ist es, der dieses Urteil spricht. Gegenüber allen, die sich gegen uns verschworen haben. Wir, unser Auftrag ist es, Boten des Friedens zu sein. Was das konkret bedeutet und wie wir Boten in dieser Welt sein können, da werden wir nächsten Sonntag dran fortsetzen, wenn wir uns den Text nochmal genauer anschauen. Aber das Schöne ist, wir sind da nicht allein unterwegs. Dieser Gott, der auch das Urteil über diese Welt sprechen wird, der ist mit uns unterwegs, steht uns bei, hilft uns und schenkt uns seine Liebe und seinen Frieden. Amen.